Als Schriftlesung möchte ich der Predigt gern vorausschicken, das, was Jesus uns als Fundament für die Tiefen unseres Alltags vorgegeben hat. In Matthäus 6, Vers 24 bis 33. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht der Leib mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Liebe Gemeinde, Wünsche sind da, um sie zu erfüllen. Und wenn man keine Wünsche mehr hat, dann muss man schnell welche wecken. Das fängt schon bei den Kleinen an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie selber kleine Kinder haben oder kleine Patenkinder, da wird bald jeder Kindergeburtstag zum Dilemma. Was soll man denn noch schenken? Und das setzt sich dann fort. Es ist für mich im Religionsunterricht in der Schule immer wieder faszinierend, was für die kleinen Kinder denn so alles ein Muss ist. Was man alles erlebt haben muss. Die kleinen Steppkes von 8 Jahren, 2x Erlebnispark pro Jahr sind da schon Pflicht. Alles muss Erlebnischarakter haben. Alles muss Spaß machen. Wenn man ihnen vor 30 Jahren oder so vom Einkaufserlebnis erzählt hätten, hätten sie wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, also heute mal, ich kaufe mein Mehl und meinen Zucker ein und dann gehe ich wieder nach Hause. Alles muss Erlebnischarakter haben, Spaß machen, der Einkauf, der Gottesdienst und so weiter. Liebe Freunde, was uns da begegnet, ist eine fatale Kombination aus Leistungsdenken und Erlebniszwang. Ich muss was können. Ich muss was leisten. Aber ich muss auch was erleben. Da muss was gehen. Da muss was passieren. Und das begegnet mir heute auch immer wieder bei Christen. Dass sie sagen, mein Christsein ist so alltäglich geworden. Es geht irgendwie nichts mehr, dabei will ich doch Gott erleben. Nun ist es prinzipiell nichts Falsches, mit Gott was erleben zu wollen. Aber ich kriege das Gefühl nicht los, dass wir Gott immer mehr als Element unserer Erlebnisgesellschaft missbrauchen. Gott muss was tun in meinem Leben. Ich will doch mitreden können. Gott muss mir helfen. Gott muss mich heilen. Ich muss mich gut fühlen als Christ. Da muss doch was gehen. Neulich gehört von einer Veranstaltung in einer Gemeinde, da kam eine Frau in so einen Frauennachmittag und hat dann erzählt von vielen wunderbaren Dingen. Und davon, dass sie Gott das dann immer so sagt und dann tut er das dann auch so. Das ist für manche von den Frauen, die da waren, beängstigend geworden. Wir haben den Blickwinkel verdreht bekommen, ein gutes Stück weit. Als ob Gott dazu da wäre, unsere Wünsche zu befriedigen. Klingt jetzt vielleicht hart, aber Gott ist uns gegenüber zu überhaupt nichts verpflichtet. Zu gar nichts. Wir leben in einer verkehrten Welt. Diese Welt hat sich von Gott abgewandt, abgekehrt und deswegen herrschen auch verkehrte Maßstäbe. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sollten für ihn da sein, nicht er für uns. Wir meinen, wir leben in der Postmoderne, rühmen uns unserer philosophischen, wissenschaftlichen, technischen Errungenschaften. Dabei stecken wir mit unserem Herzen noch im tiefsten Mittelalter, noch vor Galileo Galilei. Wir meinen, diese Welt, Gott eingeschlossen, habe sich bitteschön um uns zu drehen. Das ist der Geist, der in unserer Welt herrscht. Aber liebe Freunde, was das Fatalste ist an der ganzen Sache, wenn wir Gott so erleben wollen, mag es vielleicht sein, dass wir unsere Wunder bekommen, aber Gott selbst wird sich von uns zurückziehen. Und was fast noch trauriger ist, wir werden nie erfahren, dass Gott mit uns durchs Leben geht, dass er an uns arbeitet, dass er uns reifen und wachsen lassen will und uns vorwärts bringt. Denn wir erleben unser Leben nicht, um uns daran zu ergötzen, Spaß zu haben, sondern Gott will, dass wir unser Leben unter seiner Führung erleben. Wir sollen es lernen, uns aus seinem Blickwinkel zu sehen. Und das Faszinierende an der ganzen Sache ist dann das, dass wir plötzlich nicht mehr nur das als gut für uns verbuchen, was uns in den Kram passt, sondern dass selbst die gröbste und schlimmste Ungerechtigkeit dazu dienen kann und muss, uns in das Bild Jesu umzugestalten. Also, unser Leben ist kein Erlebniskonto, von dem wir zu unserem eigenen Vergnügen herunterfespern. Unser Leben ist Material in den Händen Gottes, der es in ein herrliches Bild gestalten will, aber in das, das er sich gedacht hat. Dazu muss alles dienen. Und wenn Paulus das nicht gewusst hätte, wäre er an vielen Stationen seines Lebens wahnsinnig geworden. Das garantiere ich Ihnen. Eine dieser Stationen wollen wir miteinander anschauen. Apostelgeschichte 16, wenn Sie es aufschlagen wollen. Apostelgeschichte 16, Verse 23 folgende. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah, dass die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Nacht, in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ein erster Gedanke dazu: Nacht. Nacht. Es war wieder mal ziemlich ungerecht, wie so oft im Leben des Paulus. Paulus und Silas kommen nach Philippi, verkündigen die gute Nachricht von Jesus. Und da ist eine dämonisch belastete Frau, die läuft den beiden viele Tage lang ständig hinterher und betätigt sich als Marktschreierin für die beiden Boten Gottes. Diese Männer sind die Boten des höchsten Gottes, so hört man es schreien durch Philippi Tag ein, Tag aus. Irgendwann hat Paulus die Nase voll. Er dreht sich um und befiehlt dem Dämon, der von dieser Frau Besitz ergriffen hat, sie sofort zu verlassen. Das geschieht und Paulus und Silas haben Ruhe. Aber dies nur von kurzer Dauer. Das Problem ist nämlich, dass der Dämon dieser Frau die Fähigkeit verliehen hatte, zu wahrsagen. Sie hatte hellseherische Fähigkeiten gehabt. Damit war nun Ende. Diese Frau war eine Sklavin im Besitz zweier Männer, die mit ihrer hellseherischen Fähigkeit einen Haufen Geld verdienten. Und da bekanntlich beim Geldbeutel der Spaß aufhört, ging der Ärger für Paulus und Silas hier los. Diese beiden Männer machten einen derartigen Rabatz, dass Paulus und Silas im Gefängnis landeten. Geschäftsschädigendes Verhalten, lautete die Anklage. Und da die Gerichtsdiener und Beamten nicht mehr viel Zeit hatten, es war schon Feierabend und der Bleistift begann zu fallen, gab es kein langes Federlesen, die beiden Männer wurden mit Stöcken verprügelt und ins finsterste Loch Philippis gesteckt. Nichts von wegen Untersuchungshaft. Kerkerhaft, die Füße wurden in den Block gelegt. Block, das dürfen Sie wörtlich nehmen, das war ein großer Holzblock, den man aufklappen konnte, der zwei Vertiefungen hatte. In diese Vertiefungen kamen die Füße hinein, dann der Deckel wieder oben drauf und die Füße waren fixiert in diesem Holzblock. Die Ketten wurden angelegt. Dabei hatten sie doch niemandem etwas getan. Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und diese Schmerzen.
Der ganze Rücken war eine einzige Wunde.
Und die Gefängnisse damals waren keine Komfortpaläste. Da roch es nicht nach Chanel und die Ratten haben sich nicht die Zähne geputzt, bevor sie zubissen. Ich bin mir sicher, dass nicht nur äußerlich Nacht war, sondern auch innen drin, bei diesen beiden Männern.
Diese ohnmächtige Wut über die Peiniger, diese Ungerechtigkeit.
Aber schlimmer war wohl noch diese bohrende Frage: Ist jetzt hier zu Ende? Hat jetzt Jesus mich verworfen, dass ich nicht mehr sein Bote sein darf? Habe ich was falsch gemacht? Und dabei hatte Paulus doch noch so viel vor. Er wollte durch die ganze damalige bekannte Welt ziehen für Jesus, bis nach Spanien hinaus. Sollte schon in Philippi Schluss sein? Liebe Freunde, ich bin fest davon überzeugt, dass niemand von uns vor solchen Zeiten verschont bleibt. Muss nicht sein, dass wir verprügelt im Gefängnis landen. Aber auf die eine oder andere Art wird Jesus uns in die Tiefe führen. Und es kann sogar sein, dass das Zeiten sein werden, in denen wir denken, Gott habe uns verlassen. Es wird heute oft so ein unehrliches Evangelium verkündigt. Entweder es wird so getan, als sei die Botschaft von Jesus die himmlische Berechtigung, an den Umständen dieser Welt herumzudoktern. Oder aber man tut so, als wäre Jesus dafür zuständig, unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn du an Jesus glaubst, bist du gesund und wohlhabend. Bei Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi war von beidem nichts zu sehen. Die Umstände waren nun mal so, da gab es nichts zu doktern. Und von Wohlfühlen und Wohlstand war auch nichts zu sehen. Wenn ich Sie heute zum Glauben an Jesus rufe, dann will ich Ihnen keine vom Zeitgeist eingefärbte Illusion hier vortragen, sondern ehrlich mit Ihnen sein. Wenn Sie Ihr Leben in die Hände Jesu legen, dann wird er es umgestalten. Und es kann sein, dass er Ihnen Dinge aus der Hand nimmt. Es kann sein, dass er Ihnen Wegführungen zumutet, die ihnen nicht schmecken. Und er wird mit Sicherheit die Finger auf die wunden Punkte in ihrem Leben legen. Er wird alles daran setzen, ihren Stolz und ihren Eigenwillen zu brechen, wo er sich gegen seinen Willen auflehnt. Und das kann wehtun. Es werden Zeiten kommen, in denen es Nacht wird. Aber Sie werden dann eines wissen: Es ist mein Herr, der an mir arbeitet. Und er hat ein Ziel mit mir, das hinausgeht über meinen schmalen Horizont, der vielleicht gerade von Not und Schmerzen eingeengt ist. Zweitens, trotzdem singen. Es geschieht was völlig Unsinniges. Da heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie.
Jetzt fangen die auf einmal zu singen an, nachdem denen 6 Stunden lang der Rücken geschmerzt hat. Und 6 Stunden lang diese Wut und das alles in ihnen genagt hat, fangen die an zu singen. Nach 6 Stunden fangen die plötzlich an, Gott zu loben. Und zwar so laut, dass es die Mitgefangenen hören. Das ist ein Faszinosum, das Gott seinen Leuten immer wieder schenkt. Ich verstehe das auch nicht. Aber in den schlimmsten Situationen schenkt Gott das seinen Leuten, dass sie ihn loben können. Sie plötzlich den Blick auf ihn bekommen und alles andere so lächerlich klein wird. Und Gott wird groß und sie brechen aus in Lobgesang. In diesen schlimmen Zeiten der Verfolgung in Uganda sind die Zeugen singend zur Hinrichtung gelaufen. Oder in China, wo die Gemeinde Jesu heute noch verfolgt wird. Äthiopien. Ich werde Ihnen nachher ganz kurz ein Buch vorstellen von Zeugen Gottes, die durch die Tiefe geführt worden sind und die immer wieder dahin kamen, dass sie Gott lobten, um seiner selbst willen. Das ist nicht von oben angeordnet. Das hat ihnen niemand befohlen, sondern das hat ihnen Gott geschenkt. Das ist ein Wunder. Drittens, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Ist ja seltsam, die Not hat ja noch nicht aufgehört. Der Rücken schmerzt immer noch, die Ratten sind immer noch da, die Füße liegen immer noch im Block und die Ketten sind immer noch da. Aber die zwei Männer singen und loben Gott. Es muss sich in ihrem Innersten etwas getan haben. Es muss in ihrem Innersten etwas geschehen sein, dass sie befähigt dazu, jetzt Gott zu loben. Was ist da geschehen? Am Ende unseres Abschnitts finden wir die Antwort. Nachdem Paulus und Silas Gott so lautstark gelobt haben, geschieht plötzlich ein Erdbeben. Und zwar so stark, dass es die Grundfesten dieses Gefängnisses erschüttert, Türen und Ketten aus den Angeln hebt. Paulus und Silas waren frei. Jetzt aber war der Kerkermeister in Not geraten, denn der haftete mit seinem Leben für die Gefangenen. Er hat 2 und 2 zusammengezählt. Klar, dass die jetzt alle weg sind. Er muss wohl ein alter Soldat gewesen sein, nahm sein Schwert zur Hand und wollte sich hineinstürzen, um seinem Leben selber ein Ende zu bereiten. Und er hörte Paulus rufen: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Kerkermeister stürzt hinein und fällt Paulus und Silas vor die Knie und sagt: Was muss ich tun, dass ich jetzt mit Gott ins Reine komme? Dass ich gerettet werde. Und Paulus antwortet ihm mit dem, was ihn selber die letzten 6 Stunden aufrechterhalten und ihn zum Loben gebracht hat. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das war kein Lehrsatz, den Paulus hier zitiert hat, sondern das war das, was ihn getragen hat in den Tiefen seines Lebens. Was einen Menschen zu einem Christen macht, das ist auch das, was ihn sein ganzes Leben hindurch weiterträgt. Der Blick auf Jesus, den Gekreuzigten. Liebe Freunde, es gibt in unserer Welt so ziemlich nichts, was nicht ins Schwimmen geraten wäre. Alles fließt. Die alten Griechen scheinen recht gehabt zu haben. Alles in dieser Welt ist zum Treibgut geworden, wir Menschen eingeschlossen. Wir werden durch die Geschichte gespült. Aber es gibt einen Punkt, den nichts und niemand aus dieser Welt entfernen kann. Und an diesem Punkt können und müssen Sie Ihr Leben festmachen, wenn Sie nicht mit weggespült werden wollen. Und dieser Punkt ist das Kreuz Jesu. Das Kreuz, an dem der Sohn Gottes für Sie sein Leben gelassen hat. Das ist der Punkt, der steht. Als Paulus und Silas gebetet haben, da ist in ihrem Herzen etwas geschehen. Da hat in ihrem Herzen das Kreuz Jesu aufgeleuchtet. Da sind sie in ihrer Zelle gelegen und haben zu Gott geschrien in ihrem Herzen: Herr, gib uns Licht, gib uns jetzt was, was uns aufrecht erhält, was uns durchträgt durch diese Nacht. Und da hat der Heilige Geist ihnen in ihrem Herzen das Kreuz Jesu hell aufleuchten lassen. Und dann konnten sie loben. So ist das Kreuz Jesu für uns. Der Heilige Geist leuchtet dieses Kreuz so an, dass wir es sehen können. Und dass wir es so sehen können, dass wir uns selber dran festklammern können. Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Retter, für mich gestorben, für mich in den Tod gegangen, mein Erlöser. Ich lade Sie ein. Klammern Sie sich an diesen Schmerzensmann in Ihren Schmerzen. Es ist keine Dunkelheit so finster. Kein Tag, kein Tal unseres Weges so tief, dass wir nicht mehr auf das Kreuz Jesu schauen könnten. Das Kreuz ist das ewige Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Und wenn es in uns und um uns finster ist, dann strahlt uns vom Kreuz Jesu die Treue Gottes entgegen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich kann Ihnen das nicht erklären, warum das so ist. Ich kann es Ihnen nur zurufen. Schau auf Jesus. Schau genau hin und halte das aus, dass er da hängt und stirbt. Schau hin, liefer dich diesem Blick aus. Und du wirst Frieden finden von der Schuld, die dich quält. Schau auf ihn und er wird ein helles Licht in deine Dunkelheit bringen, völlig egal, wodurch diese Dunkelheit verursacht ist oder wie groß sie sein mag. Schau auf ihn und er wird dich bergen in einem Frieden, den dir nichts und niemand nehmen kann. Amen.